Rennrad-WG, die Etappe 49. Ich bin gerade aus Mallorca zurück, bin noch gar nicht so richtig hier wieder im Trott und habe erstmal den Wetterschock hier bekommen in Deutschland. Es ist ja uselig kalt. Heute Mittag hat es in Dietzenbach geschneit, liebe Sarah. Ich weiß nicht, ob das bei euch auch so schlimm ist. In der Nähe von Passau, wahrscheinlich seid ihr auch eingefroren, denke ich mal. Aber ich habe noch gar keinen Überblick, ich habe auch noch kein Fernsehen geschaut, gar nichts und habe mich auch nicht auf die Podcast-Aufnahme vorbereiten können. Aber ja, wie ihr mich kennt, quatschen kann ich ja irgendwie immer. Aber Sarah, Wetter gleich, aber wir wollen heute über die Erzgebirgstour sprechen. Die hast du mitgebracht. Aber wie ist das Wetter bei euch?
Ganz genau. Ja, das Wetter ist mindestens genauso bescheiden wie bei dir. Nur so viel dazu, man muss heizen. Es ist viel zu kalt mit bis zu 0 Grad in der Nacht. Ganz ehrlich, also ich brauche da die Heizung wieder. Und Schnee bzw. sehr viele Graupelschauer über den ganzen Tag verteilt, die haben auch wir hier. Es macht keinen Spaß.
Naja, ne, wir haben nur, gestern hatten wir auch Graupelschauer, stimmt. Da war aber die Wiesen nass hinten raus, habe ich gesehen.
Ja, es ist ein ständiges Sonne und Belichtung und dann hast du es wieder ganz finster und dann zieht wieder ein dunkles Band vorbei und du weißt ja, ich habe ja noch ein anderes Hobby und da bist du auch eher draußen und da ist man dann sehr wenig flexibel und ich bin ja von Mallorca zurückgekommen und wir hatten zwar zwischendrin diese warmen Tage noch, aber jetzt, ja, ist schade, weil man hätte sich da ja gut vorbereitet.
Wie war dann dein Wetter auf Mallorca? Gut?
Jein, also es war schon auch frisch. Wir hatten halt die ersten 3 bis 4 Tage von dieser Woche, wo wir waren, extremen Wind. Also klar, Insel bedeutet Wind und einerseits weiß man, wenn Wind ist, schiebt es halt auch die Wolken weg. Ja. Aber das waren halt Böen bis zu 70 km/h, Claude, und das kannst du dir vorstellen, macht jetzt nicht wirklich Spaß.
Ja, das hatten wir letztes Jahr im Oktober. Ja, also alle, die auf Mallorca im Oktober waren.
Übergangsjahreszeiten, da ist halt einfach wenig stabil.
Ja, ja, aber dann hattest du wenigstens das Wetter hinterher in Deutschland noch erwischt, um so ein bisschen die Kondition weiter aufzubauen. Das habe ich halt jetzt gar nicht. Ne? Also ich habe 3x3 Trainingsblöcke gemacht, also immer 3 Tage und dann jeweils einen Unruhetag hinterher. Zwischen Unruhetag heißt dann, ich glaube, zwischen 40 und 90 Kilometer gefahren an den Unruhetagen. Und dann war quasi an meinem letzten Unruhetag, da bin ich zwar auch dann 40 Kilometer gefahren, aber dann auch nach Palma rein beispielsweise und sowas. Ne? Da war es schon nicht mehr so schön und dann hätte ich eigentlich noch einen Tag fahren können. Und dann war es auch da. Das war, wie es in Deutschland kalt wurde, irgendwie anscheinend auch da auf Mallorca, so ein Wetterumschwung, hat das gar nicht mitbekommen. Arschkalt. Ja. Also wirklich uselig kalt. Und da habe ich einfach entschieden, an dem Tag fahre ich nicht mehr und dann mache ich lieber noch ein paar Instagram-Videos, mit denen ich ja hier meine Leute zugeschüttet habe. Zumindest die mir auf Instagram folgen. Aber ich werde die nach und nach auf Facebook und auf YouTube posten. Vielleicht nicht alle waren vielleicht doch ein bisschen viel, die ich gemacht habe.
Ja, bei uns war wirklich so der Running Gag über den Tag, ich muss dazu sagen, auch Arbeitstag hinweg. Hast schon gesehen, Claude ist schon wieder. Hast schon gesehen, Claude hat nochmal eins. Nein, das gibt's nicht. Also es war wirklich fast so zum Abzählen, zum Strichall machen hier.
Naja, gut,
wieder gepostet.
Die waren teilweise spontan, spontan waren sie eigentlich alle, ja. Teilweise waren sie auch nicht so ganz ernst gemeint immer. Ja, am Anfang habe ich versucht, einfach, da wollte ich ja so ein paar Chronicles machen, also von jedem Tag alles zusammenzuschneiden, aber dann bist du gleich bei 3 Minuten, das guckt ja wieder keiner an irgendwie. Das habe ich dann irgendwann so nach dem dritten Tag gelassen und dann habe das dann eher so themenbezogen oder so tippbezogen oder irgendwie Restaurant-Empfehlungen gegeben, wie die Alaska-Bar, die wir alle kennen und so weiter, ja, oder den Frank, den Holländer und das Glashaus. Ja, es gibt halt Leute, die kennen das nicht. Das wundert mich halt immer. Ich weiß so, jeder ist halt so in seiner eigenen Blase unterwegs und denkt natürlich, jeder andere weiß darüber auch Bescheid, aber das ist einfach nicht so. Es gibt immer noch Leute, die den Frank nicht kennen. Und obwohl sie an der Playa Fahrrad fahren, ne? Und klar, mir wird es wahrscheinlich genauso gehen, wenn nicht irgendwie der Wolfgang mir vor vielleicht 10 Jahren gesagt hat, komm, geh mal mit zum Holländer. Hm? Deswegen versuche ich das einfach so weiter zu vermitteln. Und ja, ich habe da auch teilweise ganz gutes Feedback bekommen. Das freut mich. Mhm. Ich weiß nicht, wie dein Feedback ist, da können wir uns dann später drüber unterhalten. Oder hey Leute, wenn ihr das so hört, schaut bei Instagram rein, gebt Feedback, vielleicht ist es auch too much, das mag sein, ja.
Ja, ich fand halt die mit Michael klasse, weil der Michael ist ja auch bei uns mitgefahren und wir haben uns ja täglich gesehen, mindestens zum Frühstück oder zum Abendessen. Und ja, haben wir mitgelacht, mitgeschmunzelt. Und schade fand ich es, was dir mit deinem neuen Fahrrad passiert ist. Und dann habe ich noch zum Simon gesagt, Simon, und der Claude hat nichts dazu gelernt. Denn ich weiß, dass du zu meinen Podcast-Anfangszeiten, dass dir sowas Ähnliches schon mal passiert ist. Und ich glaube, da hat das Schaltwerk dann zerlegt bei dir. Kann das sein?
Das passiert mir immer wieder. Das ist so ein Fehler, den ich immer wieder mache. Ja, und ich habe mir dieses Jahr, ich meine, mein Fahrrad ist jetzt nicht das Billigste. Es ist halt ein Canyon. Mhm. Ja,
ja, also und so neu.
Ich habe von vielen gesagt bekommen, das ist wieder das Opel unter den Fahrrädern so ungefähr. Aber gut, ich meine, Pinarello in der Ausstellung hätte halt nochmal 5.000 Euro mehr gekostet oder 6.000 Euro. Ja. Aber das Rad vielleicht doch gleich dazu, das fährt sich rattenscharf. Also ich habe noch nie ein besseres Rennrad gefahren als dieses Canyon Endurace CFR mit der Dura-Ace-Ausstattung. Das ist sehr agil, trotzdem sehr spurtreu, bergab, total zuverlässig. Also das hat einfach Freude gemacht, ja. Hm. Und ich habe mir gesagt, okay, dieses Jahr werde ich mein Fahrrad nicht fotografieren, möchte nicht, dass es vom Wind umgeblasen wird, während ich da gerade stehe, ja. Und das ist so ein Fehler, was man halt immer, immer, immer wieder macht. Man hält sich nicht dran. Es gibt so dumme Fehler, ja. Keine Ahnung, ja. Aber ich meine, es gibt da sicher noch andere. Ich könnte, wenn ich darüber nachdenke, noch dir 5 andere Sachen nennen, die man, wo man immer wieder reinfällt, wo man sagt, ja, das muss doch nicht sein. Und also ich habe schon vieles, ich habe auch einmal mein Rad fast im Hafenbecken von Saint-Tropez versenkt, also haben vielleicht 5 Zentimeter gefehlt, also fast zur Hälfte hing das schon über die Kante, wo es auch vom Wind umgeblasen worden ist, wo ich so schön vor den Yachten fotografieren wollte oder wie gesagt Schaltwerk verbogen und dann eben dann deswegen 5 Speichen beim nächsten Hochschalten rausgehauen.
Stimmt, die Speichen waren's, ja, genau.
Das war auch auf Mallorca, das war fast Calador, auch so der weiteste Punkt, wo ich es war in Calador, genau. Da wollte ich auch dann vor den Yachten im Hafen das, mein schönes neues Titanrad fotografieren. Da kam der Wind, umgefallen. Ich bin natürlich nicht blöd und habe dann schon die Gänge hochgeschaltet und sowas. Passte alles, also war nichts verstellt. Aber doch, es war genau um einen Gang verstellt. Und als ich dann am nächsten Berg war, den leichtesten Gang reingeschaltet, dann macht es dann ding, 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 ding. Dann waren 5 Speichen raus. Ich stand da, in the middle of nowhere.
So ein Mist.
Ja. Kein Taxi in der Nähe und so weiter. Und das war nicht so schön, ja. Und damals auch noch mit Rennradschuhen wie dieses Jahr wieder. Ich habe ja auch, habe ich das, weiß nicht, ob ich es hier erzählt habe im Podcast oder irgendwo bei Facebook. Eigentlich gibt es ja gute Rennrad-ähnliche SPD-Schuhe von Shimano beispielsweise. Also die sehen aus wie ein Rennradschuh, die haben die SPD-Pedale und die haben auch so eine steife Sohle, dass man eigentlich auf dem Rennrad da gut fahren kann. Es macht gar keinen Sinn, eigentlich Rennradschuhe mit nach Mallorca zu nehmen, zumal wenn du da irgendwo, was, keine Ahnung, Calapi auf den Felsen rumkletterst oder irgendwo, wo die schönen Carbonsohlen zumachen. Also das ist meine Meinung dazu und das habe ich auch vor einem halben Jahr noch so kundgetan. Jetzt, wo ich dieses schöne Canyon habe, habe ich mir natürlich neue Rennradschuhe gekauft. Logisch, ne? Also ist bescheuert, ne? Also auch da, diesen Fehler habe ich auch wieder gemacht. Und gleich 2 Paar und die sind jetzt alle unten runter auch in Mallorca, weil ich natürlich gewechselt habe.
Angeschrammt.
Ja, genau, vermackt. Mhm. Also das ist auch so der zweite Fehler, den ich immer wieder mache. Aber dieses Mal war es ja echt so, ich wollte das Rennrad ja nicht fotografieren, das Canyon, sondern ich wollte eigentlich das schöne neue Trikot vorstellen, das ich mir von Gobik gekauft hatte.
Ja, das hing, goldene.
Das hing, genau, das, eigentlich heißt es Ingwer, ne? Oder Ginger. Mhm.
Oder was auch immer. Ja.
Genau, das hing in Düsseldorf auf der Cycling World auf dem Gobik-Stand und ich habe mich sofort darin verliebt und da dachte ich, das wäre ja schon geil. Aber ich dachte, eigentlich passt eher mein Bruder, weil der halt ein goldenes Fahrrad hat.
Genau.
Aber als ich es dann im Geschäft habe hängen sehen an der Playa de Palma beim Ciclos Quintana, musste ich es haben und es war auch erstmal nicht in L verfügbar. Also ich bin zwar schlank, aber Gobik musste dann schon mal einfach dann noch Größe größer nehmen. L war nicht verfügbar und das haben die für mich bestellt. Das war dann gleich montags drauf da und da wollte ich es natürlich auch vorführen, zusammen mit der gleichfarbigen Weste. Und da habe ich das Fahrrad hinter mich gestellt, aber nur so halb ans Tor und halb dann an so eine kleine Mauer, wo oben der Wind drüber gepfeffert ist irgendwie. Und dann ist eben im Rücken das Fahrrad umgefallen, wer ich das Video machen wollte. Das ist so, zum Glück ist nichts passiert.
Ja. Ich habe es gehofft, dass nichts passiert ist.
Genau, ist auch kein Kratzer am Schaltwerk. Also irgendwie Glück gehabt.
Geäußert, glaube ich, hast du dich auch nicht, oder zumindest hört man nichts. Ich glaube, ich hätte ganz schlimme Wörter gesagt.
Oh, ich habe teilweise schlimme Wörter gesagt, zu schon Leuten, auch. Die
okay. Nicht
bei dem, sondern bei anderen Dingen, aber beispielsweise, als mir der Aerotanschlauch um die Ohren geflogen ist.
Ah, das war deine erste Ausfahrt, oder?
Das war der erste. Ich habe jahrelang, ich bin früher immer tubeless gefahren, mache ich nicht mehr, weil ich zu viele Laufräder habe, und das lohnt sich nicht, ich kann ja auch nicht alle Vierteljahr überall dann die Milch rauskratzen und neue rein, macht überhaupt keinen Sinn, und bin ja auf TPU-Schläuche gekommen, erst die Pirelli Smart Tube, bis ich gemerkt habe, dass die auch von Tubolito hergestellt werden, und also Tubolito ist quasi die gleiche oder die, gleiche Qualität, selbe Fabrik, und habe da eigentlich nie Pannen gehabt, außer einmal einen klitzekleinen Schleicher, wo ich sogar, glaube ich, mit der Lupe das Loch suchen musste, und auch der hängt immer noch im Keller und der hat immer noch ein bisschen Luft, also es geht so leicht raus, so wenig raus, ist aber so, ich habe einfach ausgetauscht und hatte sonst mit TPU noch nie einen platten Reifen gehabt. Die sind ja auch sowieso schon ein bisschen durchstichfester als die normalen Buitylschläuche. Und dann habe ich erstmal gedacht, hey, bei dem neuen Canyon, da sind Aerotan drin. War ich positiv überrascht, Und da fahre ich jetzt erstmal. Und auf der ersten Auffahrt, es gibt da von Poreres nach Luc Mayor, da diese Achterbahn, da geht es dann erst, immer hoch, wo du dann Intervall fährst und dann gehst du aber dann aus dem Intervall raus gleich wieder in die kurze Abfahrt, um da wieder Schwung mitzunehmen in den nächsten Anstieg. Und so war es eben. Ich habe dann erstmal mich über diese Welle gedrückt und dann nochmal richtig reingetreten und dann war schon gleich das Vorderrad irgendwie weg, so die Luft war zwar nicht schlagartig weg, aber so innerhalb von 2 Sekunden vielleicht. Und ich konnte das Rad nicht mehr handeln, aber ich war nicht so schnell, dass ich gestürzt bin. Und da dachte ich jetzt, es liegt an den super feinen René-Ers-Reifen, die ich drauf habe, die super leichten. Da ist was durchgestochen, ich hätte es doch nicht machen sollen. Und als ich dann den Reifen entfernt hatte, habe ich gemerkt, dass ich bei dem Aerotan das Ventil vom Schlauch gelöst hat, also von dem TPU, also es hat so einen Fuß, und das ist nur drauf geklebt offenbar, bei Tubolito und Smart-Tube ist es verschweißt, das ist super sicher und dort offenbar nur drauf gepappt und entweder zu wenig Kleber oder sonst irgendwas, Materialfehler, ich weiß es nicht, aber ist das Ventil weg? Und da war ich schon geschockt, weil wenn ich da vielleicht dann 20 km/h mehr drauf gehabt hätte oder vielleicht nur 10, wäre ich gestürzt mit dem neuen Rad. Und eigentlich geht das gar nicht. Habe eigentlich gehofft, dass Schwalbe sich auf mein Video auf Instagram, die habe ich ja extra verlinkt, meldet. Ich würde denen gern den Schlauch zuschicken, das einfach mal gucken. Nix. Das hat mich dann eigentlich am meisten erstaunt. Geärgert vielleicht nicht. Ist dann deren Policy, ob sie sowas machen oder nicht. Aber es hat mich gewundert, sagen wir mal so,
Ja, wir fahren auch beide den Aerotan jetzt auch schon länger. Und soweit ich mich erinnere, ich hatte noch nie einen Platten mit denen jetzt und fahre auch schon lange mit demselben. Das Einzige, was mir öfter mal passiert, Vorwurf war von Simon natürlich, ich wäre da zu grob oder zu schnell oder was auch immer. Aber wenn ich die Luft aufpumpe, dass ich dann mit dem Schlauch der Pumpe zu grob das praktisch ansetze und man muss halt da sehr zärtlich das wohl draufsetzen und da platzt mir dann gern mal, das macht dann Ping und dann geht das, der obere Teil des Ventils geht halt weg.
Ja,
du kannst aber wieder neu eindrehen.
Also kannst du reindrehen, okay.
Das kannst du reindrehen, ja.
Ah, okay. Also das habe ich. Ach so, weil du hast einen Schlauch, der reingeht, also wo eine Pumpe, wo der Pumpenschlauch draufgeschraubt wird.
Ja, von der Standpumpe. Ich spreche jetzt von der Standpumpe, genau.
Bei der Standpumpe habe ich einen Klemmkopf, aber bei einer Fahrradpumpe habe ich auch das Schraub.
Und ja, auch zum Klemmen, aber selbst das hat ja eine, irgendeine Form von Bewegung dann, sobald du pumpst und ja, alleine das Draufsetzen. Und ja, ich kann mich jetzt nicht erinnern, dass ich da irgendwie grob gewesen wäre, aber das ist mir eben schon mehrfach passiert. Ihm ist es allerdings auch passiert. Also immer mit dem, ja, mit Bedacht das Ganze ansetzen und dann passiert eigentlich nichts.
Das kann
aber
ich
während der Fahrt zum Beispiel hatte ich noch nie Probleme.
Ja, also damit. Diese TPU-Schläuche, und ich glaube, das ist egal, welcher Hersteller, ja, die sind durchstichsicherer, also mit Butyl oder wie heißt das, also die normalen Schläuche, beziehungsweise die ganz, ganz feinen von Tubolito, die S-Tube, und die wiegen ja nur 23 Gramm bei einem Schlauch, der bis 32 mm Reifen tauglich ist, ja, super. Die sollen genauso stichfest sein wie die herkömmlichen, und das ist ja auch schon mal nicht schlecht, ne? Aber diese in diese Metallventilköpfe, die in den Ventilsockel reingeschraubt werden, der ist ja aus Plastik, ne? So, wenn du jetzt eine Pumpe hast und drehst die rein, dann drehst du auch in die Richtung des Ventils, um das, also den Ventilkopf reinzuschrauben. So, und wenn du das dann irgendwie, weiß ich nicht, ob das beim Reinschrauben schon ein Problem macht, wenn du es nicht vorsichtig genug machst, wenn du aber zurückdrehst, ja, dann drehst du auch quasi den Ventilkopf mit raus und deswegen fliegt er raus. Also nichts hat während des Pumpen nichts mit zu tun, ja. Das ist ein Thema, also man muss gucken, dass der vorher fest genug drauf ist, irgendwie, denke ich mal. Aber was mir schon passiert ist, und das ist mir mit dem Tubolito passiert, als ich die zum ersten Mal ausprobiert habe, deshalb hatte ich dann lange die Finger von gelassen und bin tubeless gefahren, aber auch das habe ich erst im Nachhinein verstanden, was ich da falsch gemacht hatte. Und zwar hatte ich damals eine Handpumpe, die hatte keinen Schlauch zum Draufschrauben, sondern die war nur so zum Draufstecken, und dann habe ich eben die Pumpe mit dem Laufrad in der linken Hand gehabt und habe in der rechten gepumpt, und dann geht das ja immer hin und her, das ganze Rad schwingt ja mit und sitzt ja quasi nur auf diesem Plastikventil, ja, und da ist der Plastikventilkörper oben, wo das Gewinde drin ist, wo dann der Kopf reingeschraubt wird, da ist es gerissen, ja, und zwar längs, nicht quer, ja. Und dann hatte ich dadurch quasi einen Schleicher. Abends gepumpt im Hotelzimmer, morgens war platt. Und dann dachte ich, was ist denn da los?
Welch Freunde.
Genau, ja. Und da, aber jetzt, das habe ich jetzt kapiert, warum das so ist. Ja? Also man braucht dann eine Pumpe mit Schlauch, oder wenn man eine ohne Schlauch hat, muss man eben so pumpen, dass man eben dann dieses Laufrad nicht frei in der Hand irgendwann rumschleudert hin und her, dann geht eben das kaputt. Aber das haben mittlerweile auch schon Hersteller erkannt. René Erst hat gerade neue TPU-Schläuche rausgebracht mit einem Metallventil, sollte ein bisschen schwerer. Und offenbar kaufen jetzt einen bei einem deutschen Hersteller, da habe ich jetzt auch schon mal recherchiert, ich habe da mittlerweile auch die Marke rausgefunden, aber ich habe jetzt, kann das gerade nicht sagen, habe es vergessen, ist mir entfallen. Aber auch da von den Fotos, da sieht eben auch dieser Ventil, auch das Metallventil dann in dem Fall, da trotzdem sitzt ja auf Plastik oder auf TPU, und dieses TPU scheint auch nur auf den Schlauch aufgeklebt zu sein, so wie bei Aerotan. Und da bin ich halt jetzt schon ein bisschen vorsichtig. Also wenn das da richtig rein verschweißt ist, kann nichts passieren, aber so ein Kleber kann sich halt lösen. Ich meine, klar, so ein Schlauch, der verwindet sich ja teilweise beim Fahren so ein bisschen, und dann sitzt eben das Ventil im Ventilloch und kann nicht so ganz mitgehen. Das kann vielleicht reißen. Das wird genau das sein, was bei mir passiert ist. Und meine Vermutung ist einfach, da war nicht genug Kleber drauf. Weil das kann ja nicht der Standard sein bei Schwalbe.
Ja.
Ich hätte es halt gern gewusst, ich hätte es ihnen gerne zugeschickt. Es kam keine Reaktion. Das finde ich so ein bisschen schade, aber nachlaufen muss ich ihnen natürlich auch nicht.
Ja, vor allem, man darf ja nicht vergessen, was kostet denn so ein Schlauch auch? Also da ist ja auch eben. Und somit würde man dann auch genügend Kleber erwarten können.
Wahrscheinlich haben sie Gewicht gespart. Jetzt haben wir ja schon gleich das erste Lowlight, oder das, vielleicht ist es auch das einzige Lowlight, was ich von Mallorca mitgebracht habe. Ich habe jetzt gar nicht nachgedacht. Das erste Highlight, Canyon Aerorad, nicht Aero, Endurace habe ich genannt. Da sind die DT Swift ERC 1100 drauf. Ich fahre normalerweise Erics, mit denen bin ich sehr zufrieden. Und die DT Swiss finde ich eigentlich zu teuer. Aber ist schon ein richtig guter Laufradsatz und sehr, sehr, sehr windstabil, muss ich echt sagen. Und ich war auch dort in Düsseldorf bei DT Swiss am Stand, um mal den Unterschied zu erfahren zwischen ERC und ARC. Ich dachte, okay, ist vielleicht das eine besser als das andere, aber ARC sind die Laufräder, die für die Aero-Räder gebaut werden und ERC eher für die Endurance-Räder. Da steht da vorne A und E. Was da jetzt genau der Unterschied ist, kann ich dir gar nicht sagen, aber es gibt da eigentlich keinen Qualitätsunterschied oder der Abstufung des einen. Also ARC ist nicht besser als ERC, das habe ich jetzt erst gedacht, aber das ist wohl nicht so. Auch das musste ich dazulernen. Also die waren gut. Dann echt auch diese 32 mm René Airs Bond John Pass, die ich auch so in Extra Light. Die wiegen eben in 32 mm 100 Gramm weniger als der vergleichbare Schwalbe Pro One, der zumindest im Hinterrad bei mir schon drauf war, werksmäßig. Und dann fand ich einfach auch, dass die schwarze Flanke geiler als so eine Ten-Flanke. Das ist mein Geschmack.
Ja, ich kann mich erinnern, da hast du dann auch gefragt, was besser ist. Und ich glaube, ich hätte mich für das andere entschieden, aber gut, es schaut beides gut.
Irgendwie fand ich ganz schwarz irgendwie geiler, aber gut. Mhm. Ja. Also das, mehr kann man gar nicht sagen. Also wer wirklich Gewicht sparen will, ja, und ich habe dann ja auch dann hinterher noch mehr als 1200 Kilometer dann diesen extra leichten S-Tubo Schlauch gefahren, TPU-Schlauch von Tubolito, 23 Gramm leicht, ja, im Vorderrad, und trotz extra leichtem Schlauch und extra leichtem Mantel ist mir auf Mallorca nichts passiert. Und klar, ich meine, Mallorca hat schon recht feine Straßen, aber auch nicht nur. Ich fahre auch nicht nur die feinsten Straßen.
Aber auch sehr selbst nicht auch feine. Dann,
ich fahre viele Nebenwege und sowas und schon auch mal Gravel zwischendrin. Das geht ja auch mit 32 mm. Ist nichts passiert. Also von daher, ich glaube, die würde ich wieder kaufen. Das sind auch die einzigen, deshalb habe ich die auch bestellt, die oben dann in dieses kleine Fach im Oberrohr gehen. Also die normal dicken Tubolito, die sind da schon zu groß dafür. Aber da kann ich eigentlich dann einen Schlauch oben im Oberrohr mitfahren und das ist dann richtig fein.
Das ist cool, ja.
Genau, dann Optimize Graphen Kettenwachs. Ich habe ja heiß gewachst, habe dann am ersten Ruhetag gleich eine neue Kette drauf gemacht, weil die andere bin ich zu Hause schon mal gefahren. Ich wollte einfach sehen, okay, wie lange kann ich jetzt eine neue Kette, die ich ja selbst zubereitet habe oder gekocht oder was auch immer, mit diesem Optimize Graphen, wie lange kann ich die fahren bei Gott sei Dank trockenen Bedingungen, ja. Und die bin ich also jetzt 1000 Kilometer, sogar ein bisschen mehr, also auf jeden Fall 1000 Kilometer gefahren und sie wäre noch gut gewesen. Ja, hätten wir vielleicht nur eine Fahrt sicherlich noch machen können. Bei trockenen Bedingungen auf Mallorca, das fand ich enorm gut. Mit anderen habe ich bisher so an die 800 Kilometer geschafft. Vielleicht sind meine Wachstechniken mittlerweile besser geworden, weiß ich nicht. Oder vielleicht hätten die anderen auch noch ein bisschen länger gehalten, weiß ich nicht. Aber bei trockenem Wetter super. Wenn es mal nass wird, sollte man natürlich dann so eine gewachste Kette gleich mit so einem Mikrofasertuch abtrocknen. Dann hält die auch relativ lange. Und zur Not gibt es ja eben dann dieses Flüssigwachs, was ich auch von Optimize nutze, was eigentlich gut nachwächst. Ne? Das ist eben auch noch ein Top. Und dann das allerletzte Top hatte ich auch in Düsseldorf. Also die Cycling World Düsseldorf, wirst du mir bestätigen wahrscheinlich, ist echt eine schöne Messe.
Die ist richtig
tollen,
schön, ja.
Interessanten Ausstellern. Und da habe ich die Gründer von Clip Clap kennengelernt, kleiner Stand. Die machen, weiß gar nicht, das ist Rennrad, also Pedale zum, und nee, nicht Pedale, weil Pedale ist ja am Rad, sondern wie heißt das? Also die Cleats sind unter so eine Platte geschraubt und die, da ist oben so ein Strap und kann sich dann diese Dinger an die normalen Straßenschuhe ranmachen. Ich dachte erst, das ist nix. Dann habe ich bei denen am Stand mal Probe gefahren, dann war ich da schon mal erstaunt. Und als sie dann auf Instagram Tester gesucht haben, habe ich gesagt, hey, ich war bei euch auf der Cycling World, mir gefallen, schickt mir doch mal eine Packung zu. Also da habe ich denen auch gesagt, dass ich einen Blog habe, also vorher nicht. Aber ich meine, Tester haben sie halt gesucht. Ich weiß nicht, ob Tester sonst was bezahlen müssen. Ich musste nichts bezahlen. Und habe die mit SPD, aber auch für Rennrad bekommen. Also gleich zwei, das nachdem sie gemerkt haben, dass ich einen Blog habe. Danke dafür. Und das ist jetzt keine Werbung. Ich habe es also ausprobiert. Ich war erst skeptisch bei denen mit KEO, also Rennrad. Ich habe da meine KEO-Pedalplatten drunter gemacht. Man muss die schon relativ fest an den Fuß ziehen, aber ein- und ausklicken geht super. Ja, und damit eben dann auch am Ruhetag beispielsweise nach Palma reinfahren oder zum Frank, dem Holländer oder sonst irgendwas. eine ganz feine Sache, zumal ich hatte so neue Sneaker, Nike Retro Sneaker. Ich halte die mal hoch in die Kamera, die sieht sonst keiner, aber ich finde die so geil. Guck mal hier, die sehen aus 70er Jahre mäßig, sind aber ganz neu. Hatte ich in Paris auf der Champs-Élysées im Nike Shop gekauft, gerade vor 2 Wochen. Mhm. Und die haben eine total weiche Sohle und ich bin die einmal auf dem Keo-Pedal gefahren, ohne irgendwas. Das hast du richtig unten in der Fußsohle gemerkt. Und mit diesem Clip Cap, super. Ich hätte noch ein paar einen Verbesserungsvorschlag, der werde ich dem Gründer dann irgendwann sagen und ich würde den vielleicht, wenn es dir recht ist, ganz gern in die Rennrad-WG einladen, weil der hat mir erzählt, er hätte sein Produkt selbst getestet und zwar, jetzt kommt's, du bist ja eigentlich Portugal-Fan, ne, wenn ich mich recht erinnere, ja, der ist richtig. Eben aus Deutschland zu Testzwecken mit diesen Pedalplatten und seinem Bikepacking-Rad, glaube ich, oder vielleicht war es auch ein Trekkingrad, weiß ich gar nicht, aber nach Portugal gefahren. Man hat dann geguckt, ob sein Produkt wirklich auch auf längeren Strecken taugt. Und das taugt's wohl. Ja,
ja, den Land meint, dann kann er über Portugal vielleicht auch noch nettes
berichten. Ja, darum geht's ja.
Das kann man kombinieren.
Also, ich glaube, die Pedale, das ist ja nicht armfüllen, aber für Portugal, also von hier nach Portugal wäre für mich auch vielleicht so mal interessant, sowas mal darüber nachzudenken, mal zumindest. Ne?
Gerne.
Okay, dann notieren wir das mal auf jeden Fall. Ob das jetzt in der Folge 50, in der Jubiläumsfolge sein wird, weiß ich nicht. Wir wollten ja eigentlich im Riesenradl machen. Simon und du, ihr kommt hin nach München nächste Woche. Ich schaff das leider nicht. Also ganz ehrlich, ich schaff das nicht.
Ich bin echt ein bisschen enttäuscht. Gerade eben hast du es mir vom Aufnehmen schon gesagt. Ja, hätte ich nicht gedacht.
Ja, ich
aber gut,
krieg's so nicht hin. Wir haben Donnerstag, Freitag Offsite oder also Teamtag oder irgendwo Teamtage bei uns von der Firma. Ich habe meinen Koffer noch nicht ausgepackt und ich habe ja viel dabei. Also wenn ich nach Mallorca fliege, habe ich immer sehr viel dabei. Also der Radkoffer war 32 Kilo. Gerade so.
Das ist ja Maximum, denke ich.
Genau. Und der andere Koffer hatte, glaube ich, also über 30, weiß ich glaube 30,2. Ja. Ich hatte ja sogar meine Waage dabei.
Wie viel durftest du denn mitnehmen im normalen Koffer? Denn ich weiß, 23, oder? Das Maximum
2x 20. 32, weil ich Business Class geflogen bin.
Ah, okay.
Weil ich noch Lufthansa-Mitarbeiter bin. Ja, aber andererseits, jetzt sind wir mal ganz ehrlich, ich meine, also zumindest früher war es so, habe ich mal gecheckt, ist Business Class, wenn du Glück hast, zu bestimmten Zeiten gar nicht so viel teurer als als die Economy Class und statt Gepäck extra zu zahlen. Ja. Gut, sonst hätte ich vielleicht auch nicht alles mitgenommen, aber ich hatte halt den Luxus, weil ich momentan noch Lufthansa-Mitarbeiter bin und kann relativ günstig fliegen, ist auch nicht für immer, aber immerhin. Ja. Und da hatte ich sogar meine Waage dabei. Ja, ich habe dann trotzdem 2 Kilo zugenommen. In der ersten Woche war ich noch sehr, sehr diszipliniert und dann danach wurde es jeden Tag so im Frühstück und beim Abendessen ein bisschen mehr. Dann habe ich dann auch dann am letzten Tag noch diese runden Schnecken, die der Olli immer isst. Nicht Empanadas, das ist was ganz anderes.
Mit E auf jeden Fall. Genau. Oh, die sind gut.
Und abends dann habe ich dann auch irgendwann Nachtisch gegessen. Ich habe am Anfang dann als Nachtisch dann irgendwie so Obst, einen Apfel oder mal Ananas oder irgendwas und dann habe ich irgendwann, das sind da diese Eismaschinen, ich weiß gar nicht, wie die heißen, du bist auch so Fach
diese eigentlich. Die sich selber drehen, wo so Eisslash und so weiter verkauft wird oder diese Granitermaschinen.
Und da hatten die Mandeleis drin oder Mandelsorbet. Genau. Hast du das auch probiert?
Ja, wir haben es probiert, bloß bei uns war es ein bisschen arg flüssig, also entweder war das mal noch nicht ganz fertig gekühlt, aber es war dann eine ziemliche Sauerei bei dem Zapfhahn, aber geschmacklich war es sehr gut.
Das war geil, aber ganz ehrlich, aber am Anfang, die hatten ja so kleine Becherchen, ja,
richtig.
Am ersten Abend, okay, jetzt muss ich mal über die Stränge schlagen und dann habe ich dann so ein kleines Becherchen genommen, das war eigentlich sehr fest und dann habe ich dann, am zweiten Tag, glaube ich, 2 Becherchen. Die waren auch sehr fest. Und am dritten Tag dachte ich, okay, das ist schon mal schon sehr süß, aber schmeckt sehr, sehr gut. Dann habe ich dann mir so eine Schüssel, wo man das Obst rein macht, ja, und dann habe da Ananas rein und da das drauf. Dann war eine richtig volle Kanone, dass auch die Schüssel voll wird. Ne? Und da habe ich
mir gut vorstellen.
Die Säure von dem Ananas, also das glaube ich jetzt, also hat super gut harmoniert vom Geschmack her, aber die hat dieses Sorbet ruckzuck zum Schmelzen gebracht. Ich muss dann hinterher die Suppe austrinken meistens aus dem Zeug. Und dann hinterher habe ich dann sogar irgendwann am letzten Tag, glaube ich, 2 Schüsseln mit Ananas und Eis gegessen. Und
Ananas kannst du dich da echt extrem satt essen. Die haben ja da das immer so schön aufgetischt und geschnitten in Würfelchen.
Ja.
Die sind schon sehr gut.
Mhm. Muss auch echt sagen, ich meine, du bist ja Veganerin, ne? Oder Vegetarierin? Nee,
Veggie.
Vegge.
Also ohne vegan.
Genau, ja, ja. Aber was die auf dieser veganen Seite des Buffets dieses Jahr hatten, hat sich auch verbessert, war mein Eindruck. Ja. Und ich habe diesmal ganz viel auch von der Seite genommen.
Die haben halt das dieses Mal netterweise auch ausgeschildert, also dass du da noch viel besser weißt, was jetzt was ist. Das war am Anfang oder die letzten Jahre, fand ich ein bisschen durcheinander. Ich meine, als jahrzehntelanger Veggie weiß man dann schon ungefähr, was es sein könnte, aber mir ist halt zum Beispiel nie passiert, dass ich mal was aufs Teller gelegt habe und ich wusste, was, ob jetzt Fisch, Fleisch oder sonstiges drin ist. Und doch, die haben da sich schon verbessert, finde ich.
Muss ich echt sagen. Das Einzige, was mir immer noch in dem Hotel, das Einzige, was mir wirklich nicht gefällt, ist, dass eben dieses Restaurant so laut ist, weil irgendwie kein Fallfutz irgendwie.
Wahnsinnig laut. Ne? Ja, und bei uns waren, ich weiß nicht, wie es bei dir war, bei uns waren ja große Gruppen noch.
Fahrradgruppen.
Und ja, Triathlon-Gruppe, Fahrradgruppe, weiß ich nicht noch was für eine Trainingsgruppe. Boah, und das ist wirklich laut. Also ich glaube, zu Michael habe ich gesagt, das erinnert mich ein wenig an den Speisesaal in der Herberge, wenn wir mit der Schule im Skilager sind, wo ich dann wirklich manchmal mit Oropax zum Essen gehe, weil das unfassbar laut ist. Und gut, ganz so schlimm ist es hier nicht, aber es ist schon anstrengender.
Also sagen wir mal so, ich war ja da alleine, habe auch die meiste Zeit alleine gegessen und habe dann während der Zeit mit Kopfhörern meine Videos da geschnitten, die ich dann nach und nach bei Instagram gedroppt habe, da ist mir nicht so aufgefallen. Andererseits, also ich gehe bei uns in der Firma nicht gerne in den Speisesaal. Der sieht vielleicht ein bisschen moderner und schöner aus als im Hotel, aber der ist genauso laut. Und je mehr Leute da auch dann sprechen,
ja klar.
Ich höre auch meinem Alter wahrscheinlich ein bisschen schlecht, weiß ich nicht. Aber ich sitze da mit meinen Kollegen innen, darf ich jetzt mal gendern, also mit Männern und Frauen am Tisch und muss super angestrengt zuhören, um überhaupt was zu verstehen, um überhaupt Konversation machen zu können. Und das mag ich gar nicht. Das finde ich für die Mittagspause viel zu anstrengend. Dann bleibe ich lieber am Schreibtisch sitzen. Und so ist es wahrscheinlich in dem Hotel auch. Aber es ist halt ein Erwachsenenhotel. Ich weiß jetzt nicht, wie es dir geht. Du hast zwar keine Kinder, aber bist Lehrerin und kennst natürlich dann Kinder allen Alters von, weiß ich nicht, 10. Ab wann gibt es Gymnasium? 10, 11?
10.
Ja, sowas in der Art. Ne?
Also die ganz Kleinen nicht.
Die nicht, ja, genau. Aber das ist da eben nicht in dem Hotel. Ist mir aber gar nicht so aufgefallen, weil ich gehe da ja seit Jahren hin. Für mich war das immer so und das Einzige, was mich ein bisschen gestört hat, eben das Restaurant relativ laut ist, auch wenn das Essen gut ist. Ja. Dann habe ich mir aber mal, ich habe da so einen Guide von so einer Pauschalradfirma da irgendwie kennengelernt und die waren in dem Hotel, muss ich nochmal gucken, ich habe den Namen vergessen, aber da will ich vielleicht auch nochmal ein Video drüber droppen. Ne? Das ist noch eine Reihe weiter hinten dran und zwar zwischen El Cid und THB. Ich habe echt jetzt gerade einen Namen vergessen, aber das habe ich mir mal angeguckt, zumindest mal von außen in die Hotelhalle reingegangen, ins Restaurant und so weiter und auch in den Radkeller. Ne? Die haben keine eigene Radvermietung, da ist eben nur diese Pauschalvermieter, also diese Reiseveranstalter mit drin, aber auch nur einmal im Jahr. Ne? Also die sind da nicht ständig. Ne? Und ansonsten hatten die da halt vor allen Dingen so Treckenräder drin stehen. Aber wäre auch eine Alternative. Das Restaurant, was eben dann, das war nicht Mittagszeit, war glaube ich 2, war leer, sah schön aus, hatte auch dann so Trenner drin. Wahrscheinlich ist es dann auch mehr fallschluckend, war aber auch größer, Hotel ist größer insgesamt. Ne? Mhm. Aber dann waren da halt Schulklassen und sowas. Die dann in der Hotelhalle und die saßen auch teilweise dann überall rum, weil die gerade noch abgeholt wurden.
Oh, das müsste ich jetzt nicht haben, wenn ich im Radurlaub bin.
Nee, kann sagen, das hat mich irgendwo. Da habe ich zum ersten Mal gemerkt, dass es ja ganz gut ist, in einem Erwachsenenhotel zu sein. Das war mir vorher gar nicht so klar. Ja, mein Sohn ist groß, ich habe da gar nicht drüber nachgedacht. Ja. Also das THW Maria Isabel oder wahrscheinlich auch das El Cid ist einfach entspannter. Muss man sagen. Also das hat mich so nervös gemacht.
Ja, ich habe dir davon gar nicht erzählt, aber es waren Bekannte von meiner Region auch in der Zeit eben in Arenal. Ich habe es gesehen, weil die immer gestartet sind mit ihrer Tour unweit von uns. Und dann habe ich die angeschrieben und wollen wir uns nicht auf ein Getränk treffen. Und es ist ein Pärchen gewesen. Und die waren eben vorne beim Hürzeler an der Playa. Jetzt weiß ich den Namen dieses Hotels nicht mehr, aber man kennt es. Du warst ja, glaube ich, in dem Laden noch unten drin.
Kann das sein, oder wie es heißt. Das ist da ja, hinten bei 1112, ne?
Also, ja, genau, auf dem Weg zum Elsit mehr oder
genau, weniger. Genau, wo der Shop unten drin ist und die Luftpumpen außen, wo man so eine Bar kann, außen, wenn man unbedingt braucht.
Genau, genau. Und die haben halt gesagt, weil ich glaube, die waren das erste Mal da drin, die waren jetzt, die sind keine Hürzeler Kunden, weil die ihre eigenen Räder dabei haben. Aber die hat halt gesagt, ja, wo sind wir und wie ist das Hotel so und könnte ich das empfehlen? Und jetzt habe ich denen das eh schon geschickt und wahrscheinlich für nächstes Jahr, dass sie es dann ausprobieren. Das Maria Isabel, weil die haben halt ein bisschen schon bemängelt, dass die Zimmer wahnsinnig eng sind. Also da kann man sich fast nicht umdrehen. Ach, cool. Das war Punkt 1. Ja, da habe ich gesagt, das ist jetzt bei den Maria Isabel nicht der Fall. Ich finde das mit dieser Eckcouch eigentlich, ich meine, also da hat man doch echt genügend Platz. Sie meinte halt, ja, weil sie halt doch ein paar Dehnübungen noch macht und da sich eine Matte auslegt und das könnte sie gar nicht, weil da direkt, also vor dem Bett zum Beispiel, kann sie wirklich.
Also ich habe, darf ich kurz unterbrechen? Ja. Ich habe ja immer Doppelzimmer zur Alleinbelegung, ja, aber da gibt es immer Zimmer ohne Eckcouch. Wir haben die dann auch, die sind ein bisschen kleiner, aber ich habe also meine Liegestützen und sonst irgendwas, die ich morgens mache, zwischen Bett und da, wo der kleine Schreibtisch ist, da ist mindestens 1,50 Meter Platz gewesen.
Ja, ja, voll. Also absolut. Und der zweite Punkt, den finde ich fast noch ein bisschen blöder, ehrlich gesagt. Die müssen für das Abstellen ihrer Fahrräder im Fahrradkeller müssen die bezahlen.
Ja, weil das ein Fahrradkeller ist, der gehört im Hürzeler. Der hat das komplett gemietet. Ja. So ist
und
das.
Wenn du das nicht machst und das trotzdem hinhängst, pass auf, was hat sie gesagt? Dann wird dein Schloss aufgebrochen.
Ach komm.
Ja, ja, und wirst du dann irgendwie anders belangt. Also die beschädigen dann auch noch dein Schloss, um dir zu zeigen, so geht's nicht so in etwa. Und aufs Zimmer mitnehmen, klar, wenn das Zimmer so eng ist, geht sowieso nicht. Ich habe gesagt, es ging jetzt bei uns auch nicht wirklich, weil du ja da mit dem Aufzug fährst und
es ist
eng.
Und, ja, aber
und ich würde es auch nicht machen, ehrlich gesagt. Und ja, das fand ich schon, also dass der Fahrradkeller Hürzeler gehört hin oder her, aber ich finde es einfach blöd. Ich würde es also nicht wollen und das ist ja auch nicht 40, wenig, was du da zahlst jeden
40
Tag.
40 Euro, glaube ich, war das vor Jahren, was ich weiß nicht, was es jetzt kostet.
Ich glaube, ein Fünfer am Tag.
Ja, oh, ja gut. Dann,
und dann mal zwei.
Ja. Ja. Das fand ich damals schon zu teuer und irgendwie bin ich deswegen auch, ich war früher, ganz früher mal woanders, ja, und da hatte ich halt geguckt und habe ich gesehen, dass eben THW Maria Isabel und da hieß es eben, dass man als Hotelgast sein Fahrrad kostenlos hinhängen kann. Jetzt war ja früher der Marcello drin. Ja, also Marcello-Räder, beziehungsweise, und die hatten nur genau diesen Keller, das war das Einzige. Ja. Es hat ja der Berner Bikes, hat ja Elsit und eben bewirtschaftet mit seinen Rädern eben ja noch das THW Maria Isabel, wo man aber die Räder im Elsit abholen muss, ja. Ja, und er hat auch natürlich nicht super viele Räder, der hat glaube ich, weiß ich nicht, 150, 200, wenn die weg sind, sind sie eh weg, dann musst du eh woanders mieten, ja. Aber, also ich weiß eh nicht, wenn du sagen würdest, der Berner hat kein Fahrrad für mich gehabt, ja, ich musste jetzt zum Hürzeler gehen oder zum Ciclos Quintana zum Mieten und ich hänge das dann dahin und dann kann der Berner ja schlecht sagen, dafür verlange ich jetzt Geld, ja. Wenn jemand sein eigenes Fahrrad mitbringt aus Gründen, fände ich das auch blöd, zumindest bei mir, weil ich ja fast nur mein Fahrrad fahren kann von der Geometrie. Deshalb nehme ich es mit, deshalb habe ich mir auch dieses Hotel ausgesucht, ja. Aber wenn Leute von sich aus sofort, ohne beim Berner anzufragen, sich sofort ein Hürzlerrad oder noch ein billigeres da von, wie heißt der Holländer, der ehemalige Weltrekordler, der, ich habe den Namen vergessen, der
gesprungen, das weiß ich nicht.
280 Kilometer auf dem Rad, km/h, Fred Rumpelberg, ja. Und da haben die dann echt so übelst billige, schlechte Räder, also das die Räder vom Fred Rumpelberg, der hat bestimmt auch neue, ja, aber der vermietet auch noch die ich vor 10 Jahren schon auf der Insel gesehen habe, mit Scheiben, mit Felgenbremsen und so weiter und übelst abgerockt, ja, die kosten wahrscheinlich auch nur einen Knopf und einen Klicker, ja, und hängen es dann aber kostenlos bei uns, sage ich jetzt mal in Anführungszeichen, in den Keller, habe ich teilweise dann auch kein Verständnis dafür, ja, aber es müsste jetzt keine 40 Euro sein oder 5 Euro am Tag, könnte man auch irgendwie anders regeln, ja. Vor allen Dingen, die kommen dann auch noch einen Quatsch der Michael an und hast du mal Werkzeug oder irgend sowas, ja, das ist ja genau. der größte Witz dann, ne, also Michael ist ja der Schrauber, Chef, Fahrradputzer und so weiter von von der Firma Berner.
Genau.
Genau. Und Model, ne? Weil er hat jetzt auch das neue Berner Trikot in Blau, wo ich ihn verewigt habe. Er hat sich natürlich dann auch in L genommen, er ist ja noch ein bisschen schlanker als ich. Bei ihm schlockert es ein bisschen an Armen. Er muss mehr Armtraining machen. Ich habe ihn auch mitgenommen ins Gym im THB Maria Isabel, um ihm ein paar Übungen zu zeigen. Ja. Da war er dann schon baff erstaunt, was man alles so mit sich selbst und mit so ein bisschen so Gerät machen kann. Mal gucken, ob er es weitermacht.
Der hat ja Großes vor.
Der möchte ein Everesting machen.
Ganz genau.
Genau.
Im Juli habe ich gehört, gell?
Ja. Ich hatte mich da schon mal kurz angerufen, ob das
oder 9.
klappt.
Juli. Also
es war, er hat nur gesagt, er möchte es machen, der Michael. Ne? Also Michael heißt er.
Ja, das hat er mir auch gesagt.
Ein Everesting machen, weil er möchte der Sarah nachahmen. Die Sarah ja. ist ja der große Star in seinen Augen, also das Vorbild. Michael,
warum
schönen Gruß,
immer.
Wenn du es hörst, schönen Gruß an dieser Stelle. Finde ich ja schön, dass du Vorbild bist. Warum denn nicht? Ich sehe jetzt auch nicht negativ. Oder
ja, sicher. Wir haben da ist schon sehr ausführlich gesprochen, ja.
Ja, ich will ja keinen Spaß irgendwie. Ich will dich ja nicht am Arm nehmen. Also du bist dann Vorbild, weil du schon Everesting gemacht hast. Übrigens finde ich Daumen hoch. Also echt eine super Leistung. Würde ich mir nicht zutrauen. Er möchte es jetzt machen. Und dann habe ich gesagt, ey, pass mal auf. Ja, hier am 7.7. ist von Basie und Friends 12 Stunden hohler Buckel. Ja, da geht's das ist eine Strecke, Gesamtlänge 15 Kilometer und da geht immer nur berghoch oder auf der anderen Seite runter, dann drehst du wieder rum und fährst also immer hin und her und hast dann einen Verpflegungspunkt auf der einen Seite und sowas. Das sind 360 Höhenmeter. Das müssten also ungefähr 23 Mal müsste er da.
Ja. Das geht hin, ja.
Das geht hin. Und das schafft er wahrscheinlich nicht in 12 Stunden. Da muss er halt, habe ich gesagt, Michael, der fängt halt morgens um 4 an statt um 6. Also die Fahrtstunde geht bei denen von 6 bis 18 Uhr, 12 Stunden. Ja. Da muss er halt um 4 anfangen. Und das passt bei ihm zeitlich in den Kalender. Und das ist sonntags von der Eurobike. Ja, also ich bin auf jeden Fall wieder von Dienstag bis Freitag, also offiziell ist ja Mittwoch, aber Dienstag ist ja schon eine Presseschau und sowas, ne? Bis Freitag auf der Eurobike. Habe ich gesagt, hey Michael, du gehst dann am Samstag noch schön gepflegt auf die Eurobike, guckst dir ein paar Sachen an und sonntags machst du dann Everesting und wir übernachten oben am hohen Buckel.
Ja. Also, ja, und er trainiert schon fleißig, weil was hat er letztens für eine Fahrt gehabt? Ich glaube, dreimal Soyer und dreimal Orient.
Ja, der ist brutal.
Ja, also, der geht jetzt richtig, ja,
der geht richtig geil
in die Vollen.
Genau. Ja. Also von daher.
Ja, der schafft das schon.
Wobei er ja dieses Jahr, diese Woche kein Rennrad hat. Bis er es hört, hat er wahrscheinlich wieder eins, weil sein Rennrad ist jetzt auch vermietet. Ja, das ist das allerletzte, was noch da war. Das musste er jetzt abgeben. Jetzt gibt es nur noch ein Hollandrad für ihn. Da war er traurig für eine Woche. Dass er nur Holland, aber damit kannst du ja auch Höhenmeter machen, theoretisch. Ne? Aber ich weiß gar nicht, ob du das gewusst hast. Dieses Rad ist ja eigentlich, was er jetzt hat, er eigentlich auch ein Mietrad, weil das, was er von Berner als Dienstrad zur Verfügung gestellt bekommen hat, das ist ihm ja leider an der Playa abhanden gekommen.
Richtig, an dem Tag, als wir angereist sind.
Ach komm, ja okay. Ja.
Aber er hat es uns erst am nächsten Tag erzählt und wir wollten ihn nicht drauf ansprechen. Erfahren habe ich es über deinen Bruder, über WhatsApp.
Ach komm.
Der wusste das anscheinend schon und über die anderen beiden, die noch von der Momente statt Segmente Tour, glaube ich, oder Gruppe vor Ort waren. Die sind ja ein bisschen später abgereist, die haben wir noch kennengelernt und da ist das wohl passiert. Wahnsinnig ärgerlich, also ich war wirklich... Ja, mir hat es sehr leid getan oder tut es auch immer noch. Ich finde das unglaublich.
Ja, ich meine,
und wir haben tatsächlich auch auf den ganzen Touren haben wir immer geguckt, wenn wir Berner Bikes gesehen haben oder eine Gruppe, wo dann nur ein Berner Bike zum Beispiel da war, haben wir immer geguckt.
Nein, ich glaube nicht, dass das irgendjemand dann genommen hat und fährt damit auf der Insel rum, sondern das wird anders verwertet, glaube ich. Ja,
genau.
Aber ich meine, ich weiß nicht, er hat gesagt, er hat nur kurz aufs Meer geguckt und hat sich wieder dann umgedreht und dann war sein Fahrrad weg. Kann so gewesen sein, ne? Weiß ich nicht. Aber also man muss halt schon aufpassen, ja. Ich war jetzt auch nochmal gewarnt, nachdem ich das gehört hatte und habe dann noch ein bisschen mehr aufgepasst auf meins, ne? Und auch dann öfters auch mal abgeschlossen.
Ja, oder du hängst es halt einfach irgendwo hin, gehst da in die ganzen Cafés und die, weißt du, du hast da Stangen, dann hängst du, dann sitzt vielleicht ein bisschen im schlechten Winkel da und hast es nicht ganz im Blick. Jemand passt aber auf, welches Rad gehört zu dir. Ich meine, du bist ja dann doch vielleicht beobachtet worden. Und schon ist es weg und so ist es eben wahrscheinlich auch passiert.
Ja, ich habe ja bei mir diese Apple Find My Technologie verbaut. Einmal im Knog Scout. Aber auch noch in einem AirTag, den ich aus Versehen im Unterrohr versenkt habe. Die Batterie läuft noch, aber nicht mehr lange. Also irgendwie, die war schon nicht mehr frisch, als ich es versenkt habe. Jetzt habe ich gedacht, ich kann es ins Oberrohr legen, weil ich dachte, da kommt ja auch das Werkzeug rein und so weiter, ja. Und dann dachte ich, jetzt kann ich ja schön nach vorne schieben, wo ich jetzt einen Schlauch reinschiebe, ne. Und dann war das Klöng, da ist es übers Steuerrohr ins Unterrohr gefallen. Oh. Da dachte ich, mein Gott. Dann ich
und
dann
klappert es nicht?
Nee, es ist anscheinend so festgeklemmt, ja. Ich krieg's auch nicht mehr raus. Ich habe das Fahrrad in alle Richtungen geschüttelt und versucht zu drehen, damit es vielleicht auf demselben Weg wieder rauskommt, weil sonst muss ich jetzt Tretlager ausbauen. Mhm. Nee, es kommt nicht raus, dieser AirTag. Und er klappert aber auch nicht, Gott sei Dank.
Aber er meldet auf jeden Fall.
Er meldet noch, genau, ja. Mhm. Er meldet noch, aber ich habe schon gesehen jetzt auf dem iPhone, dass die Batterie relativ schwach geworden ist. Aber ich meine, das sind jetzt, keine Ahnung, 10 Gramm oder wie viel Zusatzgewicht beim CFR, das ist halt noch verkraftbar, das geht, ja, genau. Mhm. Jo, es war jetzt ja ganz viel Mallorca. Wir wollten eigentlich aber über die Erzgebirgstour reden. Das hast du mitgebracht. Ich weiß nur, dass du dich unterhalten hast. Ihr habt euch, glaube ich, auf Korsika getroffen, ne?
Ja, genau. Also ich freue mich sehr, dass es diesmal geklappt hat. Und zwar habe ich den Markus Illmann interviewt. Den Markus Illmann habe ich kennengelernt, zusammen mit seiner Gruppe. Da muss ich auch den Matthias nennen. Man folgt sich halt gegenseitig auf Instagram und Strava und man kriegt halt da ein bisschen was mit. Aber das war schon im März 22. Da bin ich spontan ein paar Tage nach Nizza gefahren und habe mir die Gegend angesehen. Und dann bin ich noch mit dem Auto mit der Fähre nach Korsika und gleich meine erste Tour. Da habe ich die getroffen und zwar war da ein Trupp vom RSV Aue aus dem Erzgebirge, war da unterwegs und die haben mich halt beeindruckt, weil die da auch hochgeschossen sind. Ich war da ja solo unterwegs und ich kann mich erinnern, das war der Col di Battaglia und mit Blick auf verschneite Berge und ich kann mich erinnern, es war oben echt windig und mega kalt und man macht halt schnell ein Foto, zieht sich an und fährt dann wieder runter oder fährt halt weiter. Die sind weitergefahren, ich bin wieder runter. Ich habe mir noch nicht so getraut, eine große Runde zu fahren. Und da haben wir halt Fotos voneinander gemacht und habe gehört, okay, die sind halt von da und dort ein bisschen ausgetauscht und irgendwie hat man sich halt dann, ja, ist halt auf Folgen gegangen, bis mich dann der Matthias mal angeschrieben hat, ja, pass auf, hättest du Interesse, gerade eben, weil Frauen wohl auch gerne gesehen sind oder sich mehr Frauen anmelden sollten für die Erzgebirgstour. Dann habe ich erstmal gegoogelt, was ist das überhaupt und war dann schon erstaunt, weil es halt eines der wenigen Etappenrennen in Deutschland ist. Mhm. Also du fährst halt 3 Strecken an 3 verschiedenen Tagen. In dem Fall ist es, ich habe es nochmal extra vorbereitet, 14. bis 16. Juni, Freitag bis Sonntag. Gesamt sind es 175 Kilometer und 3250 Höhenmeter.
Och, das ist ja knackig. Dann,
gesamt, das ist knackig.
Nicht jeden Tag 175, gesamt. Sondern...
Nee, jetzt pass auf, weil es sind ja verschiedene Disziplinen auch mit dabei. Der Markus Illmann organisiert das ja ehrenamtlich und das schon seit ein paar Jahren. Und hat halt, da Folgendes geschildert. Also er wird gleich zu den Strecken ein bisschen was nennen. Und ich habe ihn halt gefragt, pass auf, was erwartet einen da? Das Ganze klingt ja, ich bin sowas noch nie mitgefahren auf 3 Tage. Es klingt ja, finde ich, sehr anstrengend. Aber es sind halt auch verschiedene Disziplinen, die du da absolvierst. Vom Einzelzeitfahren bis zum Bergfahren zum Beispiel. Und ein Highlight ist halt auch, dass am Samstag und Sonntag die Deutsche Meisterschaft im Einzelzeitfahren zum Beispiel ausgetragen wird.
Ach komm.
Und am Sonntag auch die Frauenelite im Bergfahren zum Beispiel vor Ort ist.
Also jetzt auch man die Elite auch im Zeitfahren ist, also Rennradstraße, Zeitfahren.
Ich muss gucken, nicht, dass ich Quatsch erzähle jetzt. Pass auf, Einzelzeitfahren für die U19.
Ach, U19, okay.
Und Deutsche Meisterschaft Berg für die weiblichen Rennklassen U19, ah, ja. U23 und Elite.
Ah ja. Also Frauen, genau. Elite darf Bergzeitfahren, aber richtig. Dann das Zeitfahren ist nur, was heißt nur,
genau.
19, okay. Ja, dann habe ich richtig verstanden.
Ein Straßenrennen zählt halt auch zur Radbundesliga, genau. Also super. 3 Tage, so heißt es hier, Rennaction im Erzgebirge, aber eben auch Jedermannrennen.
Das ist ja krass, ja.
Und wir haben uns hier angemeldet, ich habe es jetzt einfach mal gewagt, wir sind zu dritt, Simon selbstverständlich, ich und ein guter Bekannter aus, also ursprünglich stammt er auch, ich glaube aus Sachsen, aber er lebt in Landau in der Pfalz.
Ach komm.
Und den habe ich kennengelernt, als ich noch für auf Swift für Kirchmeier Rennen gefahren bin.
Aha.
Und der ist dann auch beim Ötztaler mitgefahren, da waren wir miteinander an der Startlinie gestanden. Genau, also es wird eine lustige Truppe. Bin gespannt, wie das ist. Der erste Tag wird 18.30 Uhr Start sein, also eher spät. Und schon okay. Knackige 1000 Höhenmeter. Dann kommt am Samstag 10-mal um ein gewisses bekanntes Wohl, ich kenne es noch nicht, Schilderwerk in Beuta. Aha. 21 Kilometer, aber 250 Höhenmeter, 10 Runden zu fahren. Und der Sonntag, das wird noch ein Highlight, da fährst du auf den Fichtelberg. Okay. Mit 87 Kilometer und 2000 Höhenmetern.
Autsch. Okay, ja, steil.
Genau. Und ich habe gesagt, ich will auf jeden Fall Werbung machen, weil erstens sind die wahnsinnig nett. Also ich finde die total sympathisch. Die haben immer ganz tolle Vereinsausflüge. Also die suchen sich da immer echt ansprechende Ziele aus, wo sie da als Gruppe unterwegs sind.
Wie beispielsweise Korsika?
Wochen Korsika zum Beispiel, genau. Und ich habe ihnen halt da ein paar Fragen gestellt und das würde ich gerne von dir nun abspielen lassen.
Du meinst von DJ Claude?
Ja, DJ Claude bitte. Der Markus Illmann spricht hier und zwar, ja, er erklärt erstens, was macht er denn so, weil ich finde ja auch die Arbeit, die er da leistet, enorm und wird uns dann schildern im Genauen, was da bei dem Etappenrennen wir erwarten können.
Dann drücke ich jetzt mal auf die Taste.
Gerne.
Also das hast du schon sehr, sehr gut erkannt. Das kann ich nur bestätigen, dass ein Etappenrennen sehr, sehr anstrengend ist, vor allen Dingen auch an dem Rennwochenende, an den drei Tagen. Man muss ja immer ein bisschen fokussiert sein, einen Ablaufplan im Kopf haben. Es gibt ganz, ganz viele Menschen, die Fragen haben. Man kann einfach das auch nicht alles so simulieren. Von daher bin ich sehr, sehr dankbar, dass es viele Menschen gibt, die mich in den letzten Jahren begleitet haben, die auch mitziehen, vor allen Dingen an dem Rennwochenende, auf die ich mich verlassen kann, weil das ist keine One-Man-Show. Da gibt es ganz, ganz viele, sagen wir mal 60, 70, 80 Leute im Hintergrund, die am Rennwochenende arbeiten und nur so funktioniert das dann auch. Ne? Und anstrengend natürlich ist es auch, weil du musst natürlich über mehrere Stunden Schlaf, von Schlaf kann ich nicht wirklich sprechen, musst du fokussiert sein, trotzdem darfst du nichts vergessen, du darfst keine Fehler machen. Also das ist auf jeden Fall schon eine ganz schöne Herausforderung, aber wenn man es dann natürlich gemeistert hat, dann ist es natürlich brutal cool. Man braucht dann auf jeden Fall erstmal 1, 2, 3 Wochen, um sich zu erholen. Und ja, meine Aufgaben bei der Erzgebirgstour sind sehr, sehr vielfältig. Zum einen im Vorfeld Strecken anschauen, Strecken genehmigen lassen, die ganze Zuarbeit für die Ämter, dann gilt es darum natürlich auch, die Internetseite zu füttern, unsere Grafikerin, Webdesignerin zu füttern, dann natürlich auch Texte einzupflegen, ja, mit Sponsoren zu sprechen, die zu motivieren, dass sie uns natürlich unterstützen weiterhin. Ja, also das sind so, sage ich jetzt mal, im Vorfeld meine Aufgaben. Und am Rennwochenende bin ich natürlich Renndirektor, Ansprechpartner Nummer 1. Ich teile im Vorfeld mein Team ein. Gehe mit denen natürlich im Vorfeld alles durch. Auch am Rennwochenende gehen wir nochmal einiges durch. Manchmal muss man auch ein kleines bisschen improvisieren. Also die Hauptverantwortung liegt natürlich bei mir. Wenn eine Absperrfirma Fragen hat, dann rufen sie mich an. Wenn es im Rennen Probleme gibt, dann werde ich natürlich angerufen. Es wird Rücksprache mit mir gehalten. Also das ist mal so ganz grob zusammengefasst meine Aufgabe bei der Erzgebirgstour.
Ah, also ihr habt jetzt, also du hattest ihn gefragt, ob es anstrengend ist, sowas durchzuführen.
Naja, jetzt habe ich es halt verstanden. Aufregend. Ja, ich finde es halt aufregend. Jeder von uns, der irgendwo schon mal einen Radmarathon mitgefahren ist, der macht das halt meist bei einer Veranstaltung. Aber in dem Fall sprechen wir halt von Etappen. Das heißt, du hast unterschiedliche Starts, dann hast du noch die unterschiedlichen Disziplinen, also Startorte, unterschiedliche Disziplinen und dann noch die drei verschiedenen Tage. Ich finde das halt einfach irre.
Ich meine, für ihn, was ich jetzt so gehört habe, also ich bin jetzt erstaunt, der macht das ja ehrenamtlich, wenn ich vermute ich mal.
Ja.
So neben der Arbeit, ich weiß nicht, was er arbeitet, aber.
Versicherungskaufmann ist er.
Puh, also Hut ab, Markus. Da muss man schon Herzblut haben. Also vielen Dank, dass du das für den Radsport machst.
Und deswegen auch mein Versprechen, dass wir das publizieren, weil es da erstens nicht viele von diesen gibt und zweitens, letztes Jahr hatten sie ja den Einbruch mit den Anmeldezahlen, weil, wie du dich erinnerst, ich meine, es war der Ötztaler schon auch, der da in die Quere gekommen ist mit dieser Vorverlegung in den Juli. Und ich glaube, das wäre auch deren Wochenende gewesen. Und insofern war das einfach ja eine Klatsche. Und ja, es stand halt jetzt, so habe ich das nachgelesen, der wurde ja schon mehrfach interviewt. Spitze auf Knopf, ob es überhaupt die 2024er-Version gibt, nach warte mal, wie viele Etappen schon? Ich glaube 18 oder 19 Austragungen. Und insofern wäre es schon cool, wenn sich da noch viele anmelden würden. Ich habe ihn natürlich noch weitere Sachen gefragt,
Aber nee, warte mal ganz
weil
kurz, weil er hat
er.
auch gesagt, er macht auch die Webseite, ja. Und die
Ja,
Webseite
genau.
heißt, glaube ich, erzgebirgstour.de,
.de.
ne?
Genau, da findet ihr auch alles zum Thema, also erstens die ganzen offiziellen Sachen wie das Reglement, dann die Strecken, die sind wirklich sehr schön beschrieben, plus du hast ein Profil dabei, du hast da die ganzen ja, Daten, die man jetzt so braucht, auch die Files zum Runterladen und was ich gehört habe, die werden noch YouTube-Videos online stellen, wo die Strecke abgefahren sind und dann wahrscheinlich zum Zeitraffer das Ganze zeigen.
Klasse.
Ja, finde ich auch. Also die ganzen Infos sind da auf jeden Fall schön zu finden. Und das hat halt uns dazu bewegt, ein Etappenrennen zu bestreiten, uns drei. Und ja, ich wollte natürlich ein bisschen mehr wissen, was uns eben noch erwartet und was er halt über die drei Etappen, die ja sehr speziell sind und die Strecken noch zu sagen hat.
Da bin ich jetzt auch
Claude,
gespannt. Ich habe es nämlich
darfst.
echt noch nicht gehört, ne? Du hast mir die Files
Ja,
geschickt.
gerne. Darfst du weitermachen, bitte.
Ja.
Also ich kann auf jeden Fall sagen, dass auf euch ein Team wartet, was auf jeden Fall Bock hat, herzlich ist. Und es ist, glaube ich, eine richtig coole Geschichte im Leben auch mal eine Etappenfahrt zu bewältigen. Das gibt es in Deutschland ja nicht sehr oft und ja im Ausland auch nicht so sehr. Von daher lasst euch einfach mal überraschen. Natürlich ist es wichtig, dass ihr euch gut regeneriert, auch gut ernährt. Vielleicht im Vorfeld euch natürlich auch mit den Etappen beschäftigt. Wir werden im Vorfeld Videos hochladen, wo wir die Etappe live verfilmt haben, dass ihr euch das mal anschaut. Und ja, ansonsten müsst ihr euch an dem Rennwochenende nicht um wirklich viel kümmern. Für Verpflegung ist gesorgt, ist in der Startgebühr mit inkludiert. Von daher eigentlich nur, ist es wichtig, weil wir da auch in den letzten Jahren auch manchmal Pech hatten, dass ihr Kleidung mitnimmt, sowohl für schönes Wetter, aber auch sollte es mal regnen oder etwas kühler sein. Das war vielleicht noch so mein Tipp. Vielleicht auch ein paar Ersatzmaterialien mitnehmen. Wir haben zwar natürlich Leute am Start, die euch helfen können, falls es technische Probleme gibt am Rad, aber ich glaube, ihr seid gut, ja, vorbereitet oder beziehungsweise noch besser vorbereitet, wenn ihr vielleicht auch mal noch einen Laufradsatz oder sowas mitnimmt, Reifen zum Wechseln und so weiter. Ne? Also von daher erwarten euch einige Herausforderungen. Natürlich leben wir hier im Erzgebirge. Die Erzgebirgstour, ja, kann man schon sagen, lebt davon von den Bergen. Das Zeitfahren wird angenehm werden, aber wenn man natürlich die beste Zeit fahren möchte, dann ist man natürlich dann die 21 Kilometer voll am Anschlag. Das wird schon richtig wehtun. Und die erste Etappe ist, ich denke, insgesamt ganz angenehm. Aber es gibt trotzdem 1000 Höhenmeter zu bewältigen. Also das ist schon im Renntempo auch eine Herausforderung. Und dann am letzten Tag kann ich nur eins sagen, der Berg ruft. Da hat man ja schon zwei Renntage in den Beinen. Und dann ja, geht es nochmal 2000 Höhenmeter abzureisen. Aber ich glaube, das Wichtigste ist auf jeden Fall, dass man gesund und munter die Tour bewältigt. Also auch dafür natürlich alles tut und sturzfrei durchkommt. Ich glaube, man muss da auch immer ein bisschen vorausschauend fahren. Und mein Tipp ist auf jeden Fall, die letzten Körner aufzuheben, alles zu tun bis dahin, dass man ja mit einer guten Performance dann den Schlussanstieg meistern kann, hoch zum Fichtelberg. Ich glaube, da kann man nochmal richtig vielleicht auch Plätze gut machen, weil ich glaube, dieser Anstieg wird ein bisschen unterschätzt. Also ich würde auf jeden Fall vorher nicht überziehen und dann kann man da wirklich auch im Schlussanstieg auf den letzten Metern der Tour dann nochmal ja richtig was gut machen.
Ja, da habt ihr ja was vor. Also viel
Ja,
Spaß dabei.
jetzt wo ich es doch mal höre, oh Gott, ja,
Also, es
es
wird ja
ist,
alles ganz
ich
angenehm,
hoffe,
hat er gesagt. Ne?
das
Vor allem
Wetter
das
wird jetzt bald
Zeitfahren ist
besser.
ganz angenehm.
Ja,
Also, Sarah,
21
freu
Kilometer
dich.
Vollgas.
auf die Schmerzen in den Waden und in den Oberschenkeln.
Ja, klar. Und alles Mögliche, mein Gott. Ja, ja, das wird wirklich was Spezielles. Und ich kenne den Fichtelberg. Also ich kann mir vorstellen, dass der jetzt wie damals auch eine Herausforderung sein wird. Aha. Damals, weil das war halt, was bin ich da gefahren? Das war in den Corona-Jahr diesen Stoneman Mirikiti Road. Also für die Rennrad-Variante bin ich gefahren, allerdings eben diese Corona-Variante. Wir durften da nicht nach Tschechien und sind dann die Alternativstrecke gefahren. Aber das war wirklich ein Highlight. Das war auch wahnsinnig tolles Wetter. Mir hat das sehr gut gefallen und das war natürlich auch ein Punkt, wo ich gesagt habe, okay, Erzgebirge, also ich will da auf jeden Fall nochmal hin und eben jetzt zu diesem Anlass. Sehr schöne Gegend.
Hört sich klasse an, wenn man gerne nach Berge mag. Ja, wer keine Berge mag, fährt nach Holland, würde ich mal sagen lassen.
Zum Beispiel, ja. Genau. Nee, ich habe ihn ja noch ein paar Sachen gefragt und du darfst die dritte Audio abspielen, bevor wir dann so praktische Tipps noch bekommen, sehr wenn gut. man mit dem Camper zum Beispiel anreist.
Also ich glaube, es ist auf jeden Fall wichtig, dass man sich richtig vorbereitet auf die Erzgebirgstour. Zum einen natürlich, klar, trainieren ist wichtig, aber sollte auf jeden Fall auch richtig trainieren. Also im Prinzip geht es jetzt nicht darum, die Erzgebirgstour zeichnet sich jetzt nicht durch extrem lange Kilometer, sondern ich denke, Ausfahrten von 50 bis 75 Kilometer reichen vollkommen aus. Fördert ja auch die Regeneration, anstatt wenn man da regelmäßig 150 Kilometer fährt. Aber die 50 bis 75 Kilometer würde ich auf jeden Fall mit vielen Höhenmetern schwicken. Also vielleicht auch ein bisschen Intervalltraining. Vielleicht auch nochmal ein kleines Trainingslager in den Bergen. Aber die letzten zwei Wochen vor der Tour auf jeden Fall viel auf Regeneration setzen, kurze Intervalle dann nochmal. Ernährung natürlich auch spielt eine absolute Rolle im Vorfeld. Aber ich denke, dass es ganz, ganz wichtig ist, am Rennwochenende natürlich auch dann seine Kräfte ein kleines bisschen einzuteilen. Ne? Also ich glaube, da kann man schon noch ein bisschen was steuern. Natürlich ist es auch wichtig, vorausschauen zu fahren. Man sollte auch immer versuchen, am Rennwochenende eine Gruppe zu suchen, sich gut zu positionieren. Also ich glaube, da kann man auch noch mal so mit kleinen Stellschrauben dann einfach noch mal am Rennwochenende noch ein bisschen Zeit herausholen. Natürlich sich auch im Vorfeld gut ernähren, auch während des Rennens gut verpflegen. Das ist auch sehr, sehr wichtig und natürlich die Kleidung beachten. Also da haben wir schon einige Geschichten letztes Jahr vor allen Dingen erlebt. Da war es dann am Sonntag so kalt, da mussten auch einige vor, die richtig gut platziert waren, weil sie sich einfach kurz angezogen hatten, dann aussteigen. Ich denke, da kann man auch schon nochmal ein bisschen was rausholen.
Ah ja. Also ich denke mal, Sarah, du wirst im Juni, wenn wir dann irgendwann Rennrad-WG aufnehmen, das ein oder andere zu erzählen haben.
Auf jeden Fall. Und das mit dem Vorausschauen fahren, das ist ja eh immer so eine Sache. Also ich habe es heute ein bisschen mitverfolgt. Ich weiß nicht, wir haben gar nicht drüber gesprochen, aber heute ist auch am Neusiedler See der Radmarathon.
Okay.
Der ja sehr schnell ist, weil es ja eher flach ist. Simon ist da mitgefahren, ist ja kurz vor der ungarischen Grenze. Der ist jetzt gerade auf dem Rückweg und 125 Kilometer Vollgas mit 34er, 35er Schnitt. Aber es gab halt bei den Vorderen gab es halt schon einen Sturz und ich glaube einen zweiten sogar noch. Und ja, er hat heute kurz nach dem Rennen haben wir telefoniert und hat er gesagt, es gibt echt Momente, wo man sich fragt, warum macht man das? Weil man halt wirklich auch mit Leib und Leben spielt. Da lag ein Radfahrer eben bewegungslos am Boden. Und das sind halt so Dinge, also Schrammen, ja, okay. Oder wenn am Rad was fehlt, aber das ist natürlich, da wird es noch viel mehr herausgefordert, die Umsicht und die Vorsicht.
Tja, ich meine, man kann nicht immer was machen dagegen, man hat nicht alles in der Hand, ne? Aber Vorsicht sollte man immer walten lassen, egal
wo. Absolut. Ganz genau. Naja, und dann wird es bei uns so sein, also wir werden da mit dem Camper anreisen und mit drei verschiedenen Starts, drei verschiedene Orte, wollte ich dann schon wissen, was empfiehlt er denn jetzt? Weil es gibt ja viele Menschen, die dann entweder Auto oder Camper zum Beispiel haben oder im Auto sogar schlafen und dann oder eine Pension sich mieten, was er halt da empfiehlt, weil ich kenne jetzt die Gegend nicht so sehr. Kann mir da nur noch vage erinnern. Wir hatten da so eine Zwischenstation und da habe ich ihn auch noch kurz befragt. Ich denke, für jeden, der sich da jetzt ein bisschen angefixt fühlt, dahin zu fahren, wäre es nochmal wert, kurz zuzuhören.
Ja, Gott sei Dank habe ich weder Camper noch Wohnwagen.
Muss nicht Ausrede. Mitfahren.
Das ist echt eine Ausrede.
Genau.
Ich hätte mir schon heute fast einen Wohnwagen. Ich habe jetzt gerade heute mich wieder anfixen lassen, wieder einen Wohnwagen zu kaufen, nachdem ich ja meinen großen oder unseren großen vor 2 Jahren verkauft habe. Aha. Aber so einen echt kleineren. Und war gerade einer, ja, seit 2 Wochen inseriert und heute ist er weggegangen. Oh. Aber für ein, ja, nicht so billig, aber ich meine 3 Jahre alt und ungefähr 8.000 unter Neupreis. Mhm. Mit allem so, was ich gerne gehabt hätte. Ja. Aber dann hätte ich, den hätte ich schon gehabt, hätte ich eine andere Ausrede gefunden,
dann
um da nicht mitfahren zu müssen.
Ne? Also, ich hätte dich schon noch mal, untergebracht in unserem
genau.
Team.
Ja. Jetzt hören wir erstmal, was er jetzt da zum
genau.
Campen sagt.
Genau, spiel ihn ab, bitte. Danke.
Es gibt auf jeden Fall sehr, sehr viele schöne Möglichkeiten bei uns in der Region zum Übernachten, wenn man zum Beispiel mit dem Wohnmobil unterwegs ist, campen möchte. Auf jeden Fall würde ich euch empfehlen in Bad Schlema, in Aue Bad Schlema. Da gibt es einen wunderbaren Campingplatz. Auf unserer Webseite haben wir auch eine Seite eingerichtet mit Unterkünften, Empfehlungen. Da ist der Campingplatz in Bad Schlema, in Aue Bad Schlema bzw. Ortsteil Bad Schlema mit enthalten. Liegt sehr, sehr gut. Zum einen seid ihr, wenn ihr zum Beispiel Donnerstag oder Freitagvormittag anreicht, innerhalb von 25 Minuten am Startpunkt der ersten Etappe. Oder wenn ihr direkt anreist zur ersten Etappe, seid ihr dann im Anschluss 25 Minuten später auf dem Campingplatz. Am nächsten Tag starten wir ja in Aue Bad Schlema erneut, Ortsteil Aue. Also ich sag mal so, vom Campingplatz bis zum Startzielbereich sind es 10 Minuten. Also da liegt ihr auf jeden Fall sehr, sehr gut. Und ja, ein kleines bisschen weiter ist es dann am Sonntag zum Startort. Wenn ihr dort übernachtet, dann sind es ungefähr 45 Minuten. Aber es bietet sich auch an, nach der ersten Etappe umzuziehen auf den Campingplatz der Pension Kalkberg. Da führt die Etappe entlang. Also da seid ihr dann rucki zucki dann auf dem Wichtelberg vielleicht so in 20 Minuten. Also das waren jetzt so meine Tipps für euch. Campingplatz in Bad Schlema, Ortsteil Bad Schlema, von der Stadt Aue Bad Schlema. Definitiv von Freitag zum Samstag. Und entweder ihr bleibt dort oder ihr zieht um. Dann wäre mein Tipp Pension Kalkberg und da vom Samstag zum Sonntag übernachten.
Ja, umziehen macht Sinn, so. Glaube ich mal.
Ja,
ne?
Ja genau. Klar. Ja. Auf jeden Fall. Ja, plus die Anreise wird interessant, weil ich muss ja noch in die Schule gehen. Also so mit Donnerstag anreisen oder Freitagvormittag, das klappt halt nicht. Also wir werden kurz vorm Start erst ankommen.
Ah ja, aber ihr habt ja einen schönen Camper. Wunderbar. Ich habe keinen Wohnwagen.
Schon in Raumklamotten.
Ich ärgere mich heute so ein bisschen, dass das irgendwie nicht geklappt hat. Ich kam ja gerade aus Mallorca zurück, habe das per Zufall gelesen, dass genau der, den ich schon immer haben wollte, halt wesentlich kleiner als den alten, den wir hatten, weil du sitzt ja sowieso im Sommer nur draußen irgendwo, hältst dich ja nicht bis zum Schlafen im Wohnwagen eigentlich. Brauchst nicht nur eine Sitzgruppe und sowas und Krempel.
Ja. Ah. Ja, es ist schon einfach. Simon ist ja jetzt auch gestern nach der Arbeit mit dem Camper hingefahren, schläft da, hat weißt du, Kochmöglichkeiten und Ratsch, ganze Montagesachen, alles mit dabei und fährt halt so wieder nach Hause.
Ja, vor allen Dingen mein Project 60, da bräuchte ich irgendwie einen dafür, deswegen. Aber ich habe ja dann noch Zeit, muss ja jetzt dann nicht dieses Jahr sein oder vielleicht nach der Saison verkauft ja jemand einen oder vielleicht ein Händler, der noch einen im Hof stehen hat mit 35% Rabatt oder so, keine Ahnung. Es ist ja ähnlich beim Campern, die sind ja auch hochgehypt worden ohne Ende, wie die Fahrräder durch während Corona und dann gab es ja auch da keinen Nachschub und sonst irgendwas. Der Markt ist ja auch satt momentan, ja.
Natürlich.
Und die werden die auch auf dem Hof stehen haben. Also mal ganz ehrlich, ich bin da jetzt relativ entspannt. Ne? Mein Wohnwagen vor 2 Jahren, den habe ich um 11:30, also 30 Minuten vor Mitternacht, inseriert bei eBay Kleinanzeigen. 15 Minuten später war der ungesehen weg. Ungesehen.
Wirklich?
Und da habe ich mir gedacht, ey, scheiße, ich habe, Entschuldigung, wenn ich scheiße sage, aber ich glaube, ich habe den viel zu billig verkauft, habe ich gedacht. Aber hey, gut, so ist es halt. Man lernt nie aus. Und jetzt habe ich 2 Jahre keinen gehabt und für Project 60 by 60 oder irgend sowas. Und ich weiß noch nicht genau, wie es heißt. Oder 60, 60, 60. Gucken wir mal. Ja, 60, 60, 60. Das passt vielleicht. Aber ich frage noch nicht, was es ist.
Ja, dann
60 Kilometer in 60 Stunden.
Ja.
Oder irgend sowas. Ja,
du hast irgendwas geschrieben mal mit 315 Kilometern. Was war denn das?
Ja.
Weil Simon meinte, du hättest dich vielleicht, den Project 60 könnte sein, dass du dich zum Mallorca 312 angemeldet hättest.
Nein.
Dann habe ich gesagt, Simon, vergiss es, der Claude fährt keine Berge.
Ich war in Holland, genau. Ich suche mir noch ein schönes Rennen in Holland. Ich weiß noch nicht,
der fährt da nicht so je und weiß nicht, was hoch und runter. Und
naja, doch für dich. Ja,
den Putsch.
Nochmal, es ist nicht die Diskussion, die habe ich jetzt auch gerade wieder. Wenn du nach Mallorca kommst und hast 4000 Kilometer in Beinen, dann macht es durchaus Sinn, Berge zu fahren. Ja, oder wenn du sagst, es ist für mich ein Radurlaub entspannt, aber wenn ich jetzt sage, ich möchte Grundlage trainieren, dann macht das gar keinen Sinn, ja, 30 Minuten im GA2 oder noch mehr Anschlag berghoch zu fahren und hinterher bergab rollen zu lassen. Das macht trainingsmäßig, ist einfach nicht effektiv, ja. Ist meine Meinung. Dazu habe ich ja noch einen Höhenschwindel, das ist nochmal ein anderes Thema, ja, aber es macht eigentlich
ja,
keinen Sinn. Und dann,
bei mir ist eher nicht diese Trainingsmotive, also
nein,
sicherlich
ja, jeder
auch,
hat ein anderes,
aber die Landschaft ist es, weißt du, es ist halt einfach ein schönes, erhabenes Gefühl, irgendwo oben anzukommen und dann schön runterzufahren und immer wieder dieser neue Reiz oder dieses Hochbeißen sozusagen.
Gebe ich dir vollkommen recht,
halt,
ja.
Das aber ist ich habe auch, keine Angst vorm
Abfahren. Nein, darum geht es ja gar nicht.
Serpentinen,
du fährst jetzt alleine da oder mit Leuten, die auch gern berghoch fahren dahin.
Ja.
Wunderbar, ja. Aber ich sehe es ja auch auf Mallorca, da sind dann sehr heterogene Gruppen, ja, mit ein paar Alpha-Böcken und Alpha-Ziegen oder sowas, ja, die sagen, da den Pass und jeden Pass und so ein paar, die so denken, die mitfahren und auch so eins, zwei, die überhaupt nicht fit sind für sowas, ja, und die quälen sich, weil auf die wird zwar gewartet oben, aber dann geht's gleich weiter, ja, die erholen sich am allerwenigsten. Für die ist das total kontraproduktiv, hinter den anderen herzuhetzen, ist meine Meinung, ja, wenn sie das wollen, weil die Auffahrt und keine Ahnung alles und die Sicht so schön ist, fein, man soll nur wissen, das ist dann kein Trainingslager. Das ist dann vielleicht ein Radurlaub, mag sein, ja, aber nichts anderes. Und dann kann ich natürlich auch Bier trinken, das ist natürlich richtig, ne?
Ja, das ist auch sehr sinnvoll.
Das ist dann kontraproduktiv, aber ist ja egal, wenn ich trainiere, wenn ich nur ballere und abfahre.
Ja, genau.
Naja, Sarah, wir haben jetzt schon wieder 1 Stunde 12 oder irgendwas geredet, ungefähr, roundabout. Wir wollten ja mal irgendwann schaffen, um die 60 irgendwie. Also ich brauche dann, glaube ich, irgendwann einen Maulkorb oder einen
Knebel. Eine Sache haben wir noch vergessen zu erwähnen. Wir haben noch anfangs drüber gesprochen, aber nicht mit Aufnahme. Und zwar geht es ja auch ums Riesenradeln, wenn du dich erinnerst.
Ach, haben wir das noch nicht
in
gesagt?
In unserer letzten Folge, nee, haben wir noch nicht. Aber wir hatten ja da ein Gewinnspiel. Und da können wir fröhlich verkünden, dass wir unsere Gewinner festgelegt haben.
Du hast die Gewinner ermittelt und wirst den Frank informieren, wer die Gewinner sind.
Genau.
Also schon mal Gratulation an die Gewinner. Und last but not least, das haben wir auch nur vorab besprochen, also ich habe ein neues Lied von Bernd geschickt bekommen. Und jetzt muss ich mich echt out, also heißt es Fahrrad oder Fahrradfahren? Nee,
vorher meintest du Fahrrad.
Ja, ich muss gucken, wo ich es hingeschrieben habe. Ich habe da meine Notizen. Es heißt, ich finde es nett, es ist doch echt peinlich. Also es heißt, glaube ich, Fahrrad von, und jetzt kommt, ich kenne weder die Band, noch kann ich alles richtig aussprechen, und es sind auch, glaube ich, 2 Bands, also zumindest verstehe ich so. Es ist echt ein nettes Lied, ich habe es mir draufgesetzt, ich habe nur kurz mal reingehört, ich muss mir das nochmal genauer anhören, aber es heißt also Fahrrad von der Band Swiss und die anderen. Swiss wie die Schweiz und Kaufmännisch und die anderen. Das die wird dann groß geschrieben. Das D von die. Ja. Und dann jetzt muss ich mich outen, ich glaube, das ist eine bekannte Band, die 257ers oder die 257er, ich bin der Boomer, tut mir echt leid. Nettes Lied, aber ich weiß noch nicht mal, wie sich die Band aussprechen lassen. Aber Band, vielen Dank. Und wenn ihr auch irgendwie noch motivierende Fahrradsongs, oder es müssen keine Songs sein zum Thema Fahrrad, gern zu uns auf unsere Playlist auf Spotify.
Und wer sich noch für die Erzgebirgstour anmelden möchte, das Ganze geht noch bis zu dem Tag X, nämlich dem 14.06.
Sehr gut. Dann besprechen also wir alles andere in der 50. Folge, die wir jetzt nicht gemeinsam aus dem Riesenrad machen können. Aber schauen, was wir ansonsten vielleicht für das Jubiläum Besonderes bekommen. Irgendwas fällt mir noch ein oder dir auch, je nachdem. Wenn vielleicht Bestimmt. Während du im Riesenradl bist, nächste Woche denkst du drüber nach.
Ja, genau.
Ich habe die Riesenidee. Ja? Ich wollte schon immer mal den Fabian Cancellara einladen. Nein, ich habe jetzt...
zum Beispiel, genau.
Ist mir gerade so eingefallen. Nein, war jetzt Quatsch. Also, aber es wird uns schon was einfallen, glaube ich.
Mit Sicherheit.
Ja, zur Not trinke ich einfach beim 50. eine Flasche Quaremont, dann wird es auch lustig.
Mehr. Genau. Sind ja nur kleine Flaschen.
Sarah, vielen Dank an dich, vielen Dank an euch zum Zuhören und wie immer die Bitte am Schluss, ihr könnt uns auf Spotify, zumindest über die Mobile-App, bewerten oder auf iTunes und so und schickt uns Feedback über die Website rennrad-wg.de. Vielen Dank.
Mach's das gut, bis bald.
Ciao, ciao.